Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Es ist Samstag, 17.32 Uhr. Ihr hört wieder Distanz und Gloria, euren Lieblingspodcast, Folge 202 heute schon. Mit mir zusammen am Mikrofon, beziehungsweise in seiner Butze am Mikrofon, ist der Herr Stett, der zugeschaltet ist in einem weinroten Pullover. Und ich bin bei mir zu Hause. Bei mir hat sich gerade der Geschirrspüler beschwert und will ausgeräumt werden. Ich hoffe, das hat man nicht mehr gehört, das Piepen. Ansonsten, was will man sagen? Die Welt geht gerade unter hier draußen in Leipzig. Ich vermute, das ist möglicherweise in Roßwein ein bisschen anders. Aber hier haut es gerade ordentlich runter. Und das ist aber eigentlich ganz schön, wenn draußen der Sturm tobt und wir es uns hier gemütlich am Mikrofon machen und euch dazu herzlich willkommen heißen. Es ist quasi das Lagerfeuer unter den Podcasts Distanz und Gloria. Ihr seid dabei, Herr Stett auch. Und den fragen wir jetzt, wie es ihm geht.
Ja, also lass uns den mal fragen.
Wie geht's dem denn?
Ach so, ja, mir geht's hervorragend. Ich bin müde. Aber mir geht's hervorragend.
Das ist ja schön.
Und ich habe hier gerade was vor mir liegen. Und zwar, es ist ja so... Weißt du, wie man in Frankfurt Hallöchen sagt? Oder in Hessen?
Ja, ich müsste das wissen. Sag mal.
Gude. Schon mal gehört?
Gude, ja, na klar.
Gude.
Gude.
Ja, und das sagen die auch auf dem Funk viel. Und hier gibt's, wir müssen immer so eine Freigabe vor dem Flug uns anfordern. Das machen wir per... so wie eine Art Fax, bloß wird das Fax nicht immer ausgedruckt, ja, sondern es wird uns angezeigt im Flieger. Und Datalink heißt das, Datalink Clearance. Und dann das Einzige, was rauskommt, ist quasi ein Ausdruck, dass die Clearance confirmed ist. Mhm. Und da kann man noch, da können die Lotsen was dazu schreiben, manuell. Und ich habe auch was dazu geschrieben, als ich die angefordert habe, und habe super gute hingeschrieben. Und es kam zurück, Raketengude. Also,
das finde ich schön.
Da weißt du Bescheid, ne? Dass da jemand Spaß an seiner Arbeit hat. Das soll man nur nicht so oft machen, weil das normalerweise automatisch bearbeitet wird. Und wenn man da was hinschreibt, müssen die das nochmal aufmachen, manuell. Ja, was wollte ich noch? Genau, ansonsten, ja, geht es mir gut. Hier ist kalt auch, ja. Aber das ist...
Aber regnet es und hagelt es bei euch auch?
Erstmal im Grunde egal. Entschuldigung, ich musste gerade gehen.
Das hat man gar nicht gemerkt.
Hagel ist hier eher weniger anzutreffen.
Naja, nee, hier hat es gerade... Also so für gefühlte 60 Sekunden mal so richtig runtergenässt und jetzt ist wieder ruhig, aber es sieht halt immer noch nach Weltuntergang aus draußen.
Ja.
Ja,
ja, das ist heftig. Das muss man überleben.
Ja,
sowas. Ja. Da kann man sich dagegen sagen.
Das ist Teil
Übrigens
des Lebens.
Zu meinem Pullover.
Ja.
Ich habe einen weinroten Pullover an und der trägt das Logo des Collegium Tomanum. Das ist ein Pullover, den wir haben besticken lassen. Hier.
Ah. Da.
Ich habe noch was drüber.
Ich habe mich nämlich gewundert, dass diese Überstrickjacke, dachte ich, die habt ihr bestricken
Nein. Das ist ein guter Pulli, also der Stoff ist auch toll. Und es ist quasi bei uns so, dass wir das Teil sponsern, der Verein quasi. Und das ist schon eine besondere Sache, weil es uns halt wichtig war, dass wir nicht irgendeinen Billigkram da unterstützen und das billig gedruckt ist oder so, sondern es ist jetzt ordentlich gestickt und hält auch demzufolge. Und es ist ein guter Stoff, fair produziert, ohne Schadstoffe und so weiter. Und wir haben letzte Woche was gemacht, was vielen Chorvorständen zu empfehlen ist. Wir haben nämlich uns bestimmte Sachen gefragt, wie man das und das und das und das besser machen kann. Und dann kam jemand auf die Idee, hat gesagt, laden wir doch 5 Vertreter aus dem Chor ein, die in eine gewisse aus unserer Sicht eine gewisse Gruppe in diesem Chor vertreten. Ja, also aber mehr oder weniger zufällig aus dieser Gruppe gefragt, ob sie Lust haben, da teilzunehmen und ihre Meinung dazu zu äußern. Und das ist eine super Sache gewesen, weil wenn man den ganzen Chor fragt, kriegt man keine Antwort. Ja, man muss die Leute gezielt fragen. Und da haben wir eben ein paar gefragt und haben sehr wichtige Informationen bekommen, die quasi wie es weitergehen kann im Chor, was wichtig ist, was den Menschen wichtig ist und so weiter. Und das schon war sehr gut.
Ihr habt quasi euch das Instrument der Meinungsumfrage zu eigen gemacht. Des Feedbacks,
genau. Ja. Richtig. Und das muss, sagen wir mal so, das muss gekonnt sein. Wir haben da auch Unterstützung gehabt von einem Chormitglied, was so ein bisschen das kann. Und wir sind ja immer für alles offen, du ja auch und euer Chorvorstand, ja. Aber man muss aktiv die Leute fragen nach Meinung, weil nicht jeder hat Bock, immer seine Meinung zu sagen, was auch verstehbar ist. Ne?
Ja.
Und das hat sich sehr gelohnt.
Das ist sehr schön zu hören und spricht für eine sehr gute Diskussionskultur bei euch.
Ja, das versuchen wir auch so beizubehalten und noch eben zu verbessern. Ja, weil so kann man heutzutage einen Chor sehr gut führen. Und ich glaube, das müssten manche Vorstände vielleicht, also ich rede jetzt nicht von eurem, das will ich gleich dazu sagen. Nein, es müssten manche Vorstände, die Probleme haben, Mitglieder zu bekommen, vielleicht auch mal über sowas nachdenken. Weil das ist wichtiger denn je, sowas. Mal eine Meinungsumfrage zu machen, und zwar eine wirklich offene. Und das fällt dann schnell in so ein Rechtfertigungsgefühl, dass man sich für Dinge rechtfertigen muss, aber genau das sollte man nicht tun. Man sollte sich das alles anhören, wenn man überhaupt daran interessiert ist, und dann kann man gucken, was man draus macht. Aber rechtfertigen ist nicht gut, weil dann fühlt man sich auch nicht gehört, logischerweise.
Ja. Ja.
Ja. Naja, also das ist eine Empfehlung an alle. Ja, vor allem an die Chorvorstände, weil ich das jetzt, weil es mir jetzt gerade eben im Chorvorstand so gegangen ist, aber es gibt natürlich auch andere Vereine, wo das Sinn ergibt.
Es bietet sich auf jeden Fall an, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das stimmt. Herr Stett, bist du wieder geflogen die Woche?
Ja, viel.
Wo ging es denn hin?
Ja, weißt du das schon?
Ich meine, du hättest irgendwas mal angedeutet, aber ich weiß es nicht mehr.
Okay, es war jetzt nicht extrem besonders, also nichts besonders Spezielles in dem Fall. Es ist immer besonders, aber es ist jetzt quasi nicht extrem besonders. Besonders, besonders war es nicht.
War Bielefeld?
Nein. Ich habe erst ein Bodenereignis gehabt, ein Meeting, das einmal im Jahr stattfindet. Und dann war ich 3 Tage unterwegs und habe mit 2 Übernachtungen in dem Heimatland einer sehr, sehr dir nahestehenden Person, nämlich in Birmingham und in Manchester.
Da hast du dir auch die abgefuckteste Industriestädte rausgesucht.
So ist es. Wobei, das ist so, die haben ja in Birmingham viel gemacht, ne?
Ich wollte gerade sagen,
also haben da 10 Jahre gebaut und so, und das ist jetzt echt, echt hübsch geworden.
Schlimmer wäre wahrscheinlich, ne? Manchester und Liverpool gewesen.
Ja, oder wobei auch Manchester, es ist wirklich, wir sind natürlich auch immer in Gegenden, wo es schön aussieht, aber man merkt natürlich, wenn man dann rausfährt mit dem Bus, dass das nicht die ganze Stadt ist. Ne?
Bei weitem nicht.
Ja, ja, richtig. Aber Manchester ist riesig, das wusste ich gar nicht.
Ja, doch.
Das ist eine riesen Stadt.
Ja, ich meine, ja. Da müssen 2 Fußballstadien reinpassen, hör mal.
Auch das, ja, und vor allem die ganzen Fans dazu, hör mal. Das
ist übrigens sehr schön, kleiner Funfact, das würde dich jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren, aber ich fand es trotzdem witzig, als ich es gelesen habe. In Frankreich ist gerade der FC Paris aufgestiegen. Und das heißt, Paris hat gerade mit Paris Saint-Germain und FC Paris jetzt 2 Erstligisten. Witzigerweise liegen die beiden Stadien direkt gegenüber. Also die werden nur von der Straße getrennt. Das heißt, wenn die jetzt zum Auswärtsspiel fahren, müssen sie nur eine Straße überqueren und sind quasi da.
Sehr gut. Ja, sowas finde ich auch witzig.
Ja.
Ja, und heute war ich tatsächlich auch unterwegs, aber von Leipzig-Halle aus mit einem kleinen Flieger. Ein Rundflug.
Sag mal, hast du eigentlich diese Geschichte mitgekriegt mit dem Piloten, der da im Cockpit kollabiert ist?
Das, nee, jetzt gerade eben erst, oder?
Na, scheint wohl schon 2024 passiert zu sein. Ich vermute auch im November.
Ja, oder so. Das, da gab's genau, Flug, also das.
Da gab es einen Flug von, mal, ja, von Frankfurt nach, ich weiß nicht, ich glaube Sevilla. beziehungsweise von Sevilla nach Frankfurt zurück oder so. Und da war es so, dass der eine Pilot sich irgendwie kurz abgemeldet hat. Der war auf dem Klo oder was weiß ich. Und ihr müsst ja die Tür geschlossen halten. Und wenn du von draußen wieder rein willst, brauchst du irgendwie einen Code, den der andere dann freigeben muss, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig.
Und es war so, dass der also zurückkam und nichts passierte. Der hat also den Code angefordert und es war nichts. Und der andere Pilot ist wohl kollabiert im Flugzeug. Es war natürlich auf Autopilot, also da ist auch nicht viel passiert. Wobei man festgestellt hat, als man die Blackbox ausgelesen hat, dass also schon ein gewisser Druck auf verschiedenen Knöpfen und auf den Pedalen war. Also man geht davon aus, dass der ohnmächtige Körper da doch ein bisschen Eindruck hinterlassen hat, im wahrsten Sinne auf den Knöpfen. Und der muss dann wohl von alleine auch wieder zu sich gekommen sein und hat dann nach 8 Minuten oder nach 10 Minuten den anderen Piloten wieder mit reingelassen. Und war wohl so kreidebleich und durchgeschwitzt und alles, dass der andere gesagt hat, wir notlanden in Madrid, war es dann, glaube ich, am Ende. Und daraufhin, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, muss wohl die Luftfahrtbehörde vorgeschlagen haben, die internationale, wenn eine Person das Cockpit verlässt, eine andere autorisierte Person, also ich weiß nicht, ob das dann Purser oder irgendjemand ist, immer im Cockpit zu haben, dass immer 2 Leute im Cockpit sind, falls sowas passiert.
Das wird immer wieder diskutiert, das Thema. Das ist im Grunde nicht notwendig, weil es gibt einen Notcode, mit dem du rein kannst. Da piept es 30 Sekunden lang und dann geht die Tür auf.
Ja, warum hat er das denn nicht gemacht?
Vielleicht hat er das auch gemacht und es ist quasi anders wiedergegeben worden in den Medien.
Ach so.
Ja, also es gibt einen Notcode, dann geht die Tür auf und für 5 Sekunden ist sie dann offen und dann verschließt sie wieder. Und man kann, während dieser Notcode halt leuchtet, kann man die Tür versperren, dass man quasi, dass nicht jeder diesen Code eingeben kann von außen und ins Cockpit kommt. Hm. Ja? Und wie gesagt, das hat man immer wieder diskutiert und witzig ist, was ja immer wieder diskutiert wird, ist, dass man vielleicht mal irgendwie zu einem Ein-Personen-Cockpit kommt. Es gibt so viele Gründe dagegen und das ist einer davon.
Zum Ein-Personen-Cockpit, also dass im Prinzip immer nur einer im Cockpit dann ist.
Grundsätzlich, genau.
Aber das ist,
und das ist wirklich der entscheidende Grund dagegen, aus meiner Sicht. Auch die Thematik, wie macht man das mit dem Pinkeln gehen und so weiter und so fort.
Aber ist das nicht auch also ich meine, an und für sich ist das ja absolut fehlerminimierend, auch ein Vier-Augen-Prinzip zu haben.
Absolut.
Also
klar. Also die Überlegung ist dann halt auch viel von unten aus zu machen, aber das ist, ich habe mich nicht ausreichend damit befasst, aber doch so ein kleines bisschen mir Gedanken darüber gemacht und es ist immer was anderes, wenn du oben drin sitzt, als wenn du von unten eine Situation nachvollziehen musst, die du gar nicht wirklich gut einschätzen kannst.
Naja, klar.
Ja.
Ich fand es bloß hochspannend, weil das natürlich ein Thema ist, was ja für dich vielleicht auch interessant ist.
Ja, total. Wir üben das. Also das ist so, wir üben das alles alleine zu machen und den Flieger dann auch alleine zu landen. Das geht schon. Hm. Also ist ein ziemlicher Aufwand und man ist danach dann auch ganz relativ durchgeschwitzt, aber nicht fliegerisch, weil das macht, kann der Flieger relativ gut selber. Sondern es ist dann eher das, was man da alles organisieren muss. Ja. Weil da sitzen ja auch Gäste drin, da sind Flugbegleiter und da muss dann dich um medizinische Versorgung kümmern und all diese ganzen Sachen. Das machst du dann halt alles alleine, anstatt zu zweit.
Das Flugpersonal, die sind aber auch alle medizinisch geschult, ne? Also die haben doch alle eine Grundausbildung zumindest.
Genau, also wenn es hart auf hart kommt, können die Personen aus dem Cockpit entfernen. Mhm. Und wiederbeleben. Ja. Also das können sie alle. Ja. Also sie lernen auch quasi einmal im Jahr, müssen es üben, aus den Mustern, die sie fliegen, die Personen aus dem Cockpit Sitz zu entfernen. Also quasi den so zu sichern, den Sitz so zu verstellen, dass man die Person rausholen kann und in irgendwo, wo es halt geht, wieder zu beleben. Oder zumindest zu versorgen.
Ja. Ja, Mensch, spannend, spannend. Also ich bin da noch drüber gestolpert und dachte, das ist doch was für uns, da mal drüber zu sprechen.
Ja.
Dem Kollegen scheint es offenbar ja wieder gut zu gehen. Also zumindest gab es da jetzt nichts Gegenteiliges, was man da noch gehört hat.
Ja.
War bloß auch interessant, weil es eben Frankfurt ist, was ja dein Heimatflughafen ist. Hätte ja sein können, dass sich das irgendwie rumgesprochen hat, dass da irgendwas war.
Leider nicht. Ich muss mal ganz kurz nur hier den anderen Damen und Personen dieses Hauses mal sagen, dass wir aufnehmen. Ich glaube, es ist allen nicht allen bewusst.
Ah ja.
Ich höre hier ein paar Geräusche, die sonst eventuell auf diesem Podcast wären. Es geht ungefähr 20 Sekunden. Du kannst bestimmt die Massen kurz unterhalten, oder?
Ich kann die Massen auf jeden Fall unterhalten, indem ich zum Beispiel eben nochmal auf das Konzert hinweise, was allerdings, wo mir gerade auffällt, dann schon gewesen sein wird, wenn ihr diesen Podcast hören werdet. Das, insofern nützt das relativ wenig. Ich kann euch aber nochmal darauf hinweisen, dass am 30.05. das Eröffnungskonzert des diesjährigen Festivals für Vokalmusik A Cappella in Leipzig stattfindet. Und es ist ein besonderes Festival, denn es ist das 25. Wir haben also Festivaljubiläum. Und da gibt es ein ganz besonderes Programm mit Amakord und dem Klenke-Quartett, die im Eröffnungskonzert ein Programm spielen unter dem Titel Das Land ohne Musik. Und es geht dabei um England. Ein sehr interessantes Programm von alter Musik bis einer Uraufführung, die auch da ist, aber keine Angst. Das ist alles gut hörbar, macht auch fiese Ohrwürmer zum Teil. Also ich singe seit Tagen, jetzt ist ja Stett gerade wieder da, der hört das jetzt schon. Ich singe seit Tagen der Witz ist, du hast ja oft bei moderner Musik, dass du total krumme Linien hast und wenn sie dann zusammengebaut werden, dann ergibt es auf einmal Sinn und klingt auch irgendwie total geil. Und ich habe jetzt das Problem, dass ich die ganze Zeit so eine krumme Linie im Ohr habe, ohne den Rest. Das ist irgendwie echt irritierend. Also du singst dann da irgendwelche verminderten und irgendwelche Tritonus-Intervalle vor dich hin und verwirrst damit so dein Umfeld, weil die denken, was singt der denn da für ein Zeug?
So. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Vor allem, es gab ja so eine Zeit, wo wir im Jubiläumsjahr immer wieder Auftragskomposition gesungen haben mit dem Tamana-Chor.
Ja.
Ja. Und da ging es mir ganz oft auch so, das waren ja hervorragende Werke, ne? Also ich war wirklich sehr, sehr gut, aber eben nicht besonders eingängig an allen manchen Stellen. Und dann summte man irgendwas und bekam dann Blicke. So wie, bist du noch ganz dicht?
Du wirst
da fehlt ja der Rest dann dazu.
Du wirst es nicht glauben. Aber von den Festmusiken, außer der St. Thomas Ostermusik, die wir ja öfter gesungen haben, das geht ein bisschen außer Wertung, das hatte höheres Ohrwurmpotenzial dadurch, dass wir es öfter geprobt und gesungen haben.
Ja.
Aber ich habe häufig auch noch Ohrwürmer von dem Brad Dean, obwohl das, glaube ich, mit Abstand das uneingängigste Stück war, außer dem Holliger, den wir dann nicht gesungen haben.
Aber das war das absolut uneingängigste
von allen. For the everlasting. Das ist ganz komische Stellen dabei. Aber die hast du dann einmal drin und die bleiben dann auch.
Tja. Und wir haben den Sonnengesang von Sofia Kubaidulina neulich mal aufgeführt, der schon älter ist. Und da gibt es auch am Ende so eine Stelle, so eine Melodie. Ha, 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 ha. Und die hast du dann die ganze Zeit. Und wenn du das als Ohrwurm hast, das ist ja auch jetzt nicht, es ist jetzt nicht schief oder so, aber es ist wirklich schon eher anders. Eigentlich sehr uneingängig.
Das ist anders.
Ja,
da, genau. Also das sowas haben wir ja auch immer mal. Also es gibt eine Fuge, eine Art Fuge, die Siegfried Thielemann für Amakord geschrieben hat, wo es im Prinzip nur große Septimen und Tritonüsse drin sind.
Alter.
Und wenn du die durchgeharzt hast, dann kannst du aber beides. Dann kannst du Tritonus und Septime auf jeden Fall singen. Und so ähnlich
ist das auch mit einem
Stück von Bernd Franke. Dieses ganze Stück, es ist ein Zyklus, den er für uns geschrieben hat, zu unserem 20-Jährigen. Und der ganze Zyklus ist total eingängig und auch, ich sag mal, klingt jetzt ein bisschen abwertend, meine ich aber nicht ganz so, ist eher Kuschelmoderne. Also es ist jetzt nicht so das harte Zeug. Und am Ende hat er dann aber gesagt, so, und jetzt zeige ich nochmal, dass ich es auch anders kann. Und hat uns dort wirklich eine fünfstimmige Tritonusfuge dort reingeschrieben. Und du wirst irre. Also wirklich, the bobbling the seeds under the sea. Du bist dann nur noch am... Und es ist auch jedes Mal, also du kannst das so gut üben, wie du willst, es bleibt immer neu. Es ist ein bisschen wie alte Musik dann in dem Zusammenhang. Das ist auch manchmal so.
Ja.
So, Herr Stett, ich habe einen Titelvorschlag für diese Folge.
Hau raus.
Ich muss aus Gründen sozusagen auf Namen und sowas verzichten, das machen wir sowieso meistens. Mir nahestehende Freunde haben ein Kind, was in die Schule kommt. Und dieses Kind hat einen Ranzen in Form eines Narwals. Nicht einen Ranzen, eine Zuckertüte in Form eines Narwals. Und jetzt darfst du überlegen, wie dieses bald 6-jährige Kind diesen Narwal, also auch bekannt als Einhorn unter den Walen, wie es diesen Wal also genannt hat.
Gute Frage.
Hm.
Sehr, sehr gute Frage.
Hm.
Robert.
Nee. Es hat diesen Wal tatsächlich Horny genannt.
Horny?
Horny. Was jetzt, wie bringst du jetzt dem Kind bei, also dass das jetzt nicht der ideale Name ist?
Dass das erregt heißt.
Ja, also
eher sexuell
erregt. Auf jeden Fall heißt die Folge so, das ist ganz klar, weil es bringt auch wieder Klicks.
Ja.
Das Kind hat den jetzt also umbenannt in Hörnchen.
Hörnchen. Ja. Hörnchen ist doch süß.
Es ist süß und besser. Es beugt auch komischen Fragen vor. Herr Stett, ich habe eine abgefahrene Empfehlung der Woche. Also es ist abgefahren. Ich habe heute einen Kochtipp mitgebracht.
Ja, das hat alles andere als abgefahren. Erzähl mal.
Und zwar habe ich ja über die Jahre, die ich jetzt schon koche, und ich meine, als Student fängt man damit an, und es sind mittlerweile einige Jahre, die ich selber koche, habe maximal ich vor allem meine Tomatensoße optimiert.
Optimiert?
Und wenn man eine Tomatensoße, also eine gute Tomatensoße, wenn ich das ganz kurz beschreiben darf, beginnt für meine Begriffe mit dem Schneiden von Zwiebeln und Knoblauch.
Ja. Ja.
Und zwar beim Knoblauch ist es ganz wichtig, eine Zehe gehackt und eine Zehe im Ganzen. Dieses wird dann gemeinsam in Olivenöl. Ich weiß, es kommen jetzt wieder einige, aber im Olivenöl, das macht man nicht heiß, und das ist nicht so gut. Doch,
das geht. Das darf man schon heiß machen, bloß das ist nicht sehr heiß.
So ist es. Und darin dünstet man diese beiden Dinge an, gibt dann einen Schlag Tomatenmark hinzu und brät das mit an. Dann verliert es nämlich die Säuerlichkeit und wird etwas süßer, um das Ganze dann mit gehackten Tomaten abzulöschen. So ist erstmal der Vorgang. Dann wird das ordentlich gewürzt. Kann man ein bisschen Kräuter de Provence reinmachen oder je nach Belieben auch frischen Basilikum, Pfeffer, Salz. Zucker brauche ich dann gar nicht, weil das Tomatenmark eine gewisse Süße entwickelt. Und dann gegebenenfalls ein bisschen Chili, wenn man das möchte und mag. Und dann hat man erstmal die Soße. Dann kocht man die Nudeln und verheiratet die Nudeln mit der Soße. Und was man dann macht, Herr Stett, man nimmt einen ganzen Büffel Mozzarella und hackt ihn in Würfel und mischt ihn damit drunter.
Das ist, wow. Und das hört sich richtig gut an.
Und dann, wenn das also so angeschmolzen ist und dann sich so unten mit vermengt hat, also man muss das ordentlich durchrühren dann, wenn sich das dann vermengt hat, dann reibt man oben drauf nochmal ein bisschen Parmesan.
Oh, legendär. Und dann tut man da so ein Blatt Basilikum oben
drauf. Genau, nochmal ein bisschen Pfeffer, nochmal ein bisschen Chili und ein Blatt Basilikum. Dann
was vor allem gut funktioniert, ist, wenn man dann in so eine Kochzange nimmt, nicht eine Grillzange, sondern so eine Kochzange, die so unten vorne Gummi dran hat und das dann so dreht und das genau.
Ja, ja.
Und dann kommt da Basilikum drauf und dann wird da noch, und wenn man dann den Pfeffer bzw. den Parmesan drüber gemacht hat, macht man noch zwei Umdrehungen mit der Pfeffermühle, denn das Auge isst mit. So das ist merkt man genau, gar nicht, genau. Den Pfeffer, aber so es sieht richtig toll aus.
So ist es. Und dazu kommt, das ist jetzt der Profi-Tipp von jemandem, der viele Tage seines Lebens in Italien verbracht hat, oder einige, sagen wir einige, viele ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber einige Tage seines Lebens in Italien verbracht hat. Egal, wie al dente ihr Nudeln kocht als Deutsche, sie sind immer zu durch.
Immer, viel zu durch. Die müssen quasi knacken, kurz bevor du die Soße drauf machst, weil die garen noch weiter.
So ist es, die ziehen nach. Und das Brillante ist ja, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass Italiener ja jetzt gar nicht überwiegend fett sind, obwohl sie sich sehr viel eben von Nudeln und so einem Zeug ernähren. Das liegt zum einen offenbar daran, dass sie eben die Nudeln als Primo Piatto zu sich nehmen, also gar nicht so viel essen, weil das Steak kommt ja dann noch. Es liegt aber zum anderen wohl auch daran, dass die Nudeln, wenn sie nicht komplett durchgekocht sind, sondern eben wirklich eher bissfest, für den Magen eine größere Herausforderung darstellen zum Verdauen. Das heißt, es muss mehr Energie aufgewendet werden. Das heißt, es baut auch besser wieder ab, sofort direkt.
Mhm.
Ja. So zumindest scheint die Wissenschaft das zu sehen, was ich sehr schlüssig finde irgendwie. Dementsprechend, und ich finde, es schmeckt auch einfach besser, wenn die Nudeln nicht so lapprig da drauf liegen.
Ja, definitiv. Also die nehmen da dann auch die Soße und so besser an.
Ja. So, das also meine Empfehlung der Woche dieses Mal. Versucht das doch mal, das wird gut.
Ja, herrlich. Also es hört sich wirklich, wirklich gut an.
Hinzu kommt, dass unser Otto-Schrank, A Never Ending Story,
oh Gott,
weiter A Never Ending Story bleibt. Das war jemand da.
Es hat mit dem Bohren nicht funktioniert.
Das war jemand da. Dieser jemand hat uns die Türen eingehangen, also die Türen hängen jetzt. Ja, ein gehängt ist es in dem Zusammenhang. Ein gehangen ist das andere.
Ja.
Ist die lebensverkürzende Maßnahme. Und die Türen hängen jetzt. Problem. Wir haben beim, oder ich habe beim Aufbau, muss man ja sagen, offenbar beim unteren Schrank zwei, die beiden mittleren Einschubömmel, wie sagt man? Wände.
Hülsen.
Nee, Wände. Vertauscht. Dementsprechend hängt die Tür in der Mitte 1 Zentimeter tiefer.
Na toll.
Ja. Und jetzt habe ich die Wahl, entweder ich baue das ganze Ding nochmal auseinander und tausche das, damit es auf der gleichen Höhe hängt, weil das Problem ist nämlich eigentlich gar nicht die Tür. Das Problem ist, dass die Einlegeböden dadurch schief sind. Und das bedeutet, dass die
das Bücher umfallen. Das ist wirklich Mist.
Ja. So. Das bedeutet aber, ich muss den oberen Schrank wieder abnehmen. Der ist nämlich eigentlich fein, so wie er ist. Und da ist ja dieser Aufsatz drumrum. Und
ja,
den habe ich ja, weil das ja nicht so richtig durchdacht war, mit eigenen Schrauben festgebohrt. Also festgeschraubt.
Und der ist jetzt quasi zerrammelt.
Naja, zerrammelt nicht, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass ich das einfach nicht wieder stabil da drauf kriege, dass, diesen Zwischenaufsatz.
Aber andererseits, solange du überlegst, wie du das machst, steht der rum und irgendwann sagst du, ist egal. Also mach's, tausch das, bau es auseinander, mach es.
Okay.
Und es ist nämlich so, du wirst nämlich nicht damit zufrieden sein, wenn dieser Schrank schief ist. Der war so teuer, hast eine Never-Ending-Story, es wissen 100 Leute mindestens, dass du es immer noch nicht hingekriegt hast. Demzufolge.
Kann ich es jetzt auch machen,
weißt du? Los. Ja.
Oh Mann.
Weil sonst wird es ein sogenanntes UFO.
Ich kann ein UFO.
Weißt du was? Ein UFO.
Ein unfertiges Objekt.
So.
Das habe ich noch nie gehört, finde ich gut, wird aufgenommen.
Ja.
Ja, also ich kenne jemanden, der sich jetzt sehr freuen wird über das, was du gerade gesagt hast. Ich bin's nicht.
Ja, ich weiß. Kann ich mir schon denken, ja.
Gut, dann muss ich da halt nochmal.
Aber ran. Wir haben uns nicht abgesprochen.
Ich wollte mir jetzt hier bei dir die Absolution abholen, jetzt muss ich da doch nochmal ran, verdammte Hacke.
Das kannst du vergessen, von mir gibt es keine Absolution, das weißt du doch.
Ärgerlich.
Von mir gibt es ernst gemeinte, sinnvolle Ratschläge, weil man ja auch zu einem Freund immer mal sagen muss, hey, du bist der bekloppt.
Ja, das ist völlig richtig. In dem Zusammenhang herrscht der drei Dinge, die du nie im Restaurant bestellen würdest.
Uff. Ach Gott, ja, es gibt so wirklich ein paar Dinge. Ich würde im Restaurant, oh Gott, warte mal. Habe ich neulich nämlich mal was auf der Karte gesehen. Ich würde nie ein großes Steak im Restaurant bestellen.
Warum?
Weil es mir zu teuer ist. Und es ist nicht die Sorte Fleisch, die ich als Steak haben will. Sagen wir mal so, es kommt drauf an, wo man ist. Ja? Also, wenn das jetzt natürlich wenn man sich sowieso entscheidet, dass es teuer wird, ja? Und man es vielleicht auch nicht selber bezahlen muss und es ein auch darauf spezialisiertes Restaurant ist, dann würde ich das machen. Aber einfach mal so eben in einem Restaurant ein Steak bestellen, nicht. Einfach schon deshalb nicht. Erstens, wie gesagt, weil es mir viel zu teuer ist. Zweitens, weil ich nicht weiß, wo die Kuh herkommt. Und drittens, weil ich es nicht selber gebraten habe. Und ich liebe Steakbraten. Ich habe es ganz, ganz lange nicht gemacht. Also wirklich Ewigkeiten nicht.
Ja, du musst es bei euch wieder warten. Musst es bei euch wieder warten, bis die Kuh stirbt. Bis
du wieder naja, nee, es ist wirklich ja so, ich kaufe mir das nicht im Supermarkt, weil ich die letzten Steaks, die ich im Supermarkt mir gekauft habe, da kam so viel Wasser raus. Und es, da wusstest du, da viel zu schnell gewachsen, safe war das kein nices Leben für die Tiere. Und naja. Also es ist kein gutes Fleisch und deshalb ist mir da ein bisschen der Appetit vergangen und deshalb, wenn ich das mache, dann nur, wenn ich einen Zugang zu einem gescheiten Fleisch habe. Und das hatte ich jetzt lange nicht, beziehungsweise wollte es nicht, weil wir auch eigene Produkte haben. Das ist Nummer 1.
Nachvollziehbar, ja.
Ja, Nummer 2, ja. Das ist auch wieder schwer zu sagen. Meistens ist das halt, sind das Dinge, die ich selber machen könnte und mir im Restaurant zu teuer sind. So kann man es, glaube ich, sagen. Weil an sich schränkt es nicht auf einzelne Sachen ein. Ich müsste jetzt quasi überlegen, was würde ich denn noch nicht bestellen? Also wirklich so Dinge, da müsste ich jetzt wirklich überlegen, was ist denn immer teuer? Hilf mir auf die Sprünge, was ist denn immer teuer?
Also was ich wirklich, glaube ich, mal davon abgesehen, dass ich ja eh kein Fleisch mehr esse, aber was ich tatsächlich mir nicht mehr im Restaurant bestellen würde, weil ich damit einfach viel zu oft richtig unangenehme Erfahrungen gemacht habe. Also es war dann oft einfach so eine Schuhsohle, ich würde kein Schnitzel mehr bestellen.
Schnitzel? Das habe ich neulich mal gemacht. Da war es aber klar, dass es halt darauf spezialisiert ist. Nämlich in Berlin war ich, als ich da eben übernachtet hatte, dienstlich mit einem Kumpel von uns beiden, sind wir dann essen gegangen. Und da habe ich mir einen Wiener Schnitzel bestellt.
Aber war es ein Wiener Schnitzel oder ein Schnitzel
Wiener Art? Es war ein Wiener. Nein, absolutes Wiener Schnitzel. Absolut original.
Also vom Kalb.
Muss auch sein, weil das Restaurant hieß, genau, richtig, das Restaurant hieß Schönbrunn.
Gut, ja, das sollte dann so sein.
Also da gab es auch andere, so Kaiserschmarrn haben wir uns dann noch geteilt. Der war auch absolut göttlich. Ja, ja, richtig gut. Und dazu, wo ich gesagt hatte, ich habe angespargelt, da gab es dieses Wiener Schnitzel dazu.
Ah ja.
Und die selbstgemachte Hollandaise. Also es hat sich auch echt gelohnt.
Sehr gut. Ja. Sehr gut.
Ja, ich würde im Restaurant keine Cocktails bestellen. Weil ich harten Alkohol nicht vertrage, er mir nicht schmeckt und er ist ja auch wieder so viel kostet wie eine Vorspeise mittlerweile. Ne? So ein Cocktail kostet ja 7, 8 Euro oder so oder mehr, 10 Euro teilweise. Und davon kannst du in manchen Restaurants sogar ein Hauptgericht kriegen, also eine Kneipe zum Beispiel, so eine Gartenkneipe.
Ja.
Davon kriegst du in der Gartenkneipe schon Kartoffelsalat und Sülze.
Das stimmt. Ja. Und das ist oft auch ganz geil. Also so Sülze ist irgendwie, das ist so ein ganz komisches Zeug. Also das ist so,
würde ich nicht bestellen. Das ist Nummer 3.
Ja, nee, ich fand Sülze, also doch, ich fand das irgendwie immer mal ganz lecker. Das ist so, da hatte ich so einmal mehr Bock drauf. Dieses Aspik, das ist schon, also das kann man schon.
Wie nennst du das?
Aspik.
Ja, so heißt das auch, aber das heißt Schlubbertsche.
Nee, dann würde es ja schlubbern, aber es ist ja eher...
Noch nicht, doch, es schlubbert ja auch.
Stepertsche, es steht ja.
Nee, es Schlubbertsche, es schlubbert.
Aber wenn das so schon schlubbert, was macht denn dann Götterspeise?
Götterspeise ist auch Schlubbertsche, definitiv.
Ja, aber die ist ja doch viel Schlubbertsche.
Es ist ja nicht so undefinierbar, weil bei Sülze ist das ja... Irgendwelches Zeug in Schlubbertsche. Irgendwie die Zeug, weißt du?
Also wir halten fest, für dich ist Aspik eine Karte im Kartenspiel. Ansonsten gibt's das nicht.
Genau, ansonsten ist das eben Schlubbertsche.
No? Gut, dann haben wir das auch geklärt. Herr Stetzimmer, am Ende schon wieder mit der Folge, würde ich denken. Ich habe noch einen Service-Hinweis.
Achso, drei Dinge haben wir gerade gemacht.
Stimmt, ist es. Ja. Ich habe auch meine Empfehlung schon rausgepustet. Ich habe noch einen Service-Hinweis. Eine Sache, die ich gelernt habe, die ich auch nicht wusste. Ich habe neulich gelernt, dass die Sparda-Bank offenbar deswegen Sparda-Bank heißt, weil man dort sparen soll. Habe ich nie drüber nachgedacht, habe ich neulich gelernt.
Nein.
Doch. Oh.
Also ich habe auch noch eine Sache, heute ist die letzte Folge, die letzte Woche, in der wir unser Gewinnspiel laufen.
So ist es.
Lassen. Nächste Woche los mal aus. Willst du diesmal das Gewinnspiel zusammenfassen?
Das Gewinnspiel besteht daraus, dass ihr uns euer Lieblingszitat aus jetzt über 200 Folgen Distanz und Gloria zukommen lasst. Und wenn ihr das tut, seid ihr automatisch dabei. Es ist egal, ob ihr uns das bei WhatsApp, bei Instagram, per Brieftaube zukommen lasst. Ihr seid per E-Mail, ihr seid in der Verlosung mit dabei. Und dann wird Herr Stett einen Glücklichen oder eine Glückliche ziehen, die dann auswählen kann, weil es kann ja sein, dass Leute schon so Fans sind, dass sie alle unsere CDs haben, denn es gibt theoretisch ein CD-Vierer-Pack zu gewinnen. Sollte das jetzt allerdings nicht in der Verlosung sozusagen der großen Überschwänglichkeit sein, dann würden wir auch zusammen mal essen gehen.
Das wäre die zweite
Sache. Das steht also beides zur Auswahl. Und das geht natürlich auf unseren Nacken, das ist ja ganz klar.
Absolut.
Das also ist es. Und ihr müsst gar nicht viel dafür tun, ihr müsst uns bloß euer Lieblingszitat aus Distanz und Gloria schreiben. Ganz einfach, selten so einfach gewesen, bei einem Gewinnspiel zu gewinnen. So, das ist es im Wesentlichen. Ansonsten habe ich hier noch einen Heinz, den ich euch gleich vortragen werde. Zuvor möchte ich aber euch danken fürs Zuhören und Einschalten. Ich denke, es war wieder eine recht Distanz- und Gloriaige Folge. Wir haben viel erzählt und wenig gesagt und manches dann doch, wie das oft so ist, und verabschieden uns. Herr Stett, was machst du jetzt noch Schönes?
Ja, ich werde wahrscheinlich mich noch ein bisschen ausruhen, weil das habe ich nämlich vorher auch gemacht und ich bin dermaßen weggeratzt, dass ich jetzt so ein bisschen so, wenn man so den Kopf noch unten hat, ja, dann drückt es den Kehlkopf so und tut der Hals weh. Ja. Und das, weil die Luft da nicht so gut durch kann. Das und das ich. Ist passiert. Sehr gut. Und deshalb habe ich auch die ganze Zeit gerade so gemacht.
Dann wünsche ich.
Ja, Herr Stett, ist noch was eingefallen. 5 Minuten brauchst du noch, weil es ist so, ich habe nämlich, hast du die 5 Minuten noch?
Ja, ich muss zu einer Einzugsfeier dann irgendwann, aber das ist ja auch nicht so schlimm, wenn man da mal 3 Minuten
später. Ich fasse mich kurz, es ist mir aber wichtig, weil ich das letzte Woche angekündigt habe. Ich war letzte Woche am 6.5. bei einem DVD-Aufnahmekonzert und zwar von Bodo Wartke, das habe ich erzählt, ne?
Nein.
Und nein, da war ich am 6.5. in Dresden im alten Schlachthof, wurde das Programm Wunderpunkt von Bodo Wartke live auf DVD aufgezeichnet. Ist noch nicht hundertprozentig sicher, ob es ein Konzertfilm wird oder ob das nur als Ausschnitte verwendet wird, aber es ist das Ziel, einen Konzertfilm zu machen. Und ich wollte zu dieser DVD-Aufnahme hin, weil das der größte, also das, da gibt es die größte Interaktion mit dem Publikum bei solchen Konzerten. Das ging 3,5 Stunden, das Programm geht aber nur 2. Und da ist halt noch ein bisschen Pause dazwischen und da wird auch mal was wiederholt, da wird ein bisschen was erklärt, da kommt jemand und macht Maske, tauscht Mikros aus und so weiter und so fort. Gibt es einen Regiesprecher und solche ganzen Dinge. Das heißt, es war sehr, sehr viel Interaktion von Bodo Wartke und seiner Crew mit dem Publikum. Das habe ich mir erhofft und es war sehr viel mehr, als ich mir erhofft habe. Viel, viel mehr noch. Viel besser. Und es war ein absolutes Erlebnis und er ist einfach eine absolute Bühnensau, das muss man wirklich sagen. Und hat daran offensichtlich total Spaß. Und diese, falls jemand diesen Konzertfilm gerne gucken möchte, falls er rauskommen sollte, die Zungenbrecher sind alles One-Taker. Alle. Die sind nicht nochmal neu aufgenommen und das ist eigentlich das Verrückteste an dem gesamten Konzert gewesen. Das alle im ersten Take.
Nicht
unglaublich.
Leicht. Nicht schlecht.
Ja.
In diesem Sinne, es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. Nicht wahr?
Genau, der dicke Dachdecker deckt das Dach. So ist es.
Das ist doch sehr schön. Das klingt einem sehr feinen Erlebnis und mit dem entlassen wir euch jetzt in die neue Woche. Ja. Ich habe noch den Heinz für euch. Der heißt Vogel und Baum.
Man sieht Baum und Biber. Biber und Baum. Entschuldigung.
Genau. Sag mal. Vogel und Baum. Man sieht die Lerchen mit Gesang hoch in die Lüfte steigen. Nur die mit E, denn die, oh Gott, ich komme mal rein. Vogel und Baum. Man sieht die Lerchen mit Gesang hoch in die Lüfte steigen. Nur die mit E, die mit dem Ä, die stehen da und schweigen. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so und Raketengude, ihr UFOs.